Ja, bin ich gut zu verstehen? Das freut mich. Einschalten muss ich noch. Und jetzt probieren wir es. Jawohl, wir sind heute Morgen sportlich unterwegs. Und zwar, wir befinden uns auf dem Venedig-Marathon 2017. Da ist Folgendes passiert. Und zwar, gewonnen hat Ayob Faniel, und es war ein ganz kurioses Rennen, das damals stattgefunden hat. Es sind ja 42,3 noch was Kilometer ungerade, die sind dadurch zustande gekommen, dass 1908, das werden wir später nochmal hören, der Marathon ausgeschrieben wurde auf 40 Kilometer. Aber dieser Marathon fand damals in London statt und die königliche Familie wollte unbedingt von ihrem Palast aus, dass dort gestartet wird. Also es kamen noch mal 300 ungerade Meter noch mit dazu und deswegen diese Länge. Gewonnen hat Ayob Faniel, aber aus einem ganz bestimmten kuriosen Grund. Es hat nämlich ein Bandwagon-Effekt stattgefunden. Bandwagon. Also Band wie die Musikkapelle, die Band, so wie wir sie jetzt gerade eben vor uns stehen hatten, sehen. Und ein Wagon, ein Wagen, also eine Band, Musikkapelle, die auf einem Wagen steht und musiziert und Krach macht und was auch immer. Und die Menge läuft herzu und dieser Wagen ist ein bisschen in Bewegung und die Menge trottet immer hinter diesem Wagen her. Und dieser Bandwagon-Effekt könnte man so neuzeitlich in der Politik so beschreiben. Ein gewisser Herr Donald Trump, der ziemlich Lärm zu machen versteht, steht auf der Bühne und alle laufen zu und alle laufen ihm nach. Ob es in die richtige Richtung ist, weiß man natürlich nicht ganz. Aber es ist hier passiert, an diesem Rennen. Die Läufer sind nämlich alle einem Motorradfahrer hinterhergelaufen. Es fährt ja immer, habt ihr ja schon vielleicht gesehen, ein Motorradfahrer voraus in den einzelnen Gruppen, dass die immer den richtigen Weg finden. Nur da ist es passiert, dass eben an der Spitze, die sind so circa 5 Minuten voraus gewesen und dieser Ayob Faniel war weiter 5 Minuten weiter hinten dran. Dann ist es aber passiert, dass eben dieser Motorradfahrer falsch abgebogen ist und die ganze Führungsspitze hinter diesem Motorradfahrer her, weil die bei sich gedacht haben, ja, der Motorradfahrer, der kennt ja den Weg. Der weiß ja am besten, kennt sich ja am besten aus. Falsch, er hat sich nicht richtig ausgekannt, er war sich einen Moment unsicher, ist eine Kreuzung zu früh abgebogen und die alle hinterher. Da sind sie ein Stück gelaufen und irgendwann hat man gemerkt, das stimmt doch hier alles nicht. Ich muss wieder zurückgehen. Wir müssen wieder zurückgehen. Also diese ganze Mannschaft wieder zurück. Bloß das waren dann schon mehr als 5 Minuten, die sie dann gebraucht haben, um wieder an die alte Stelle zu kommen. Mittlerweile ist Ayob Faniel schon dran vorbeigelaufen und hat dieses Rennen gewonnen. Ich möchte euch heute einladen. Ich lese erstmal den, ich habe es jetzt ganz verlegt jetzt ins Stadion. Das hat nämlich mit dem Bibeltext zu tun. Ich lese euch jetzt mal den Bibeltext vor. Und dann werden wir etwas ganz Schräges unternehmen miteinander. Deshalb nun, da wir eine solche große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ihr habt richtig gehört, wir befinden uns in einem Wettlauf. Und hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hebräer 12, Verse 1 bis 1 und 2. Ja. Ich möchte euch jetzt einladen. Geistlich gesehen, ihr müsst jetzt nicht aufstehen. Geistig gesehen, wir stehen auf und gehen runter vom Sofa. Weg vom Schreibtisch, raus aus der Bude. Wir ziehen uns um, legen uns Joggingklamotten an. Außer die Schwangeren, die brauchen nicht mitzulaufen, dürfen zu Hause bleiben. Die ersten, und dann geht's los, wir gehen auf die Strecke und begeben uns auf diesen Marathonlauf. Die ersten paar hundert Meter traben wir noch ganz locker, aber dann wird langsam der Atem knapp. Die Beine werden langsam schwer, wie Blei. Ein Blick zur Uhr. Oh, gefühlt bin ich jetzt schon 20 Minuten gelaufen, aber tatsächlich sind erst 5 Minuten rum. Wir kriegen Seitenstechen, der Schweiß läuft auf der Stirn und läuft uns ins Gesicht, die Brille beschlägt und dann frage ich mich zum ersten Mal, warum tue ich mir das eigentlich an? Dieser blöde, harte Asphalt, gibt es nicht besseren Strecken? Und jetzt fängt es noch auch an zu regnen. Ich glaube, ich höre lieber auf. Der Hebräerbrief vergleicht das Leben in der Nachfolge Jesu Christi mit eben einem solchen Dauerlauf. Und zwar einem heftigen Dauerlauf. Das ist nicht nur ein lockeres Jogging am Feierabend, sondern es ist ein Wettkampf. Von einem Wettkampf ist hier die Rede. Und er braucht alle Kraft und Geduld. Ein Marathonlauf, der bis an die Grenzen geht. Irgendwo im Römischen Reich damaliger Zeit, am Ende des ersten Jahrhunderts, gab es eine kleine oder große, ich weiß es nicht, christliche Gemeinde, die pfiff sozusagen aus dem letzten Loch. Die Hände schlaff, die Knie wankend. So beschreibt es der Hebräerbrief an anderer Stelle. Wie großartig und voller Elan hat doch alles eins begonnen. Doch jetzt waren sie an diesem toten Punkt, den jeder Langstreckenläufer erlebt. Man quält sich und kämpft sich so durch, doch eigentlich war den Christen damals nach Aufgeben zumute. Zudem schlug ihnen noch ein heftiger Gegenwind ins Gesicht. Sie wurden wegen ihres Christseins, wegen ihrer Art, miteinander zu leben, angefeindet und ausgegrenzt. Sie erlebten, dass sie immer weniger wurden, weil viele das Interesse am Glauben verloren. Sie kamen sich vor, als liefen sie immer im Kreis. Lauter Einzelkämpfer. Sie fragten sich, lohnt sich's überhaupt noch? Bringt es ihnen noch was? Oder hat sie die Sache mit Jesus totgelaufen? Hand aufs Herz, kennt ihr nicht solche Fragen? Kennt ihr nicht solche Stunden, wo man tot, ja, wo man meint, man kommt nicht mehr weiter? Warum vielleicht gerade jetzt? Kennst du diese Zeiten, wo du nur noch auf dem Zahnfleisch krauchst, wo du mit deinem Glauben an einen toten Punkt angekommen bist? Deine Gebete reichen nur noch bis zur Zimmerdecke. Deine Hoffnung hat sich davon gemacht. Nichts geht mehr, du funktionierst nur noch, läufst nur noch im Kreis wie ein Pony im Zirkus, wie ein Hamster im Rad. Kennt ihr diese Lust, dann alles aufzugeben, sich einfach fallen zu lassen? Der Hebräerbrief predigt gegen diesen geistlichen K.O. an. Nicht wie ein schlechter Trainer, der einfach nur Anweisungen über den Platz brüllt, sondern wie ein guter Trainer, der weiß, dass der eigentliche Kampf sich im Kopf abspielt, nicht in den Beinen. Haltet durch, flüstert er uns ins Ohr. Gebt nicht auf. Überwindet den toten Punkt, denn ihr kämpft den einen sinnvollen Kampf. Jetzt aufzugeben hieße, alles zu verlieren. Und tatsächlich, wir stehen in einem Kampf, einem Wettkampf, einer Art Langstreckenlauf, nicht erst seit Corona. Und der Schreiber des Hebräerbriefs nennt mehrere Gründe, warum es sich unbedingt lohnt, diesen Kampf niemals aufzugeben. Es geht um ein großes Ziel. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern kämpfen vor vielen Zeugen. Und deswegen auch dieses Bild mit dem Stadion. Ja, alles gut. Mir geht es jetzt nur hauptsächlich darum, dass wir dieses blaue Tatanbahn im Blick haben. Man sieht es weiter hinten, da ist irgendwo, ja, es geht nicht, funktioniert nicht, da hinten das Marathontor. Man sieht es gerade auf der Stirnseite dieser Kurve, oben. Da ist hinten dran das Marathontor. Und da sind die Läufer schon 42 Kilometer gelaufen, oder ja, 42 Kilometer gelaufen und kommen zu diesem Tor rein. Und sie laufen dann eine Runde bis zum Ziel und dann nochmal eine ganze komplette Runde, bevor sie das Ziel erreicht haben. Könnt ihr euch da vorstellen, was da für ein Geschrei los ist? Wie es da abgeht, wenn die ersten Läufer, derjenige, der als erster durch dieses Marathon kommt, Marathontor kommt, man weiß es ja, er ist jetzt langsam unterwegs, er müsste jetzt langsam reinkommen und dann betritt dieser Läufer durch das Marathontor dieses Stadion. Da geht ein Brausen durch die Menge, da wird es laut, da tobt jeder und jeder feuert an und jeder macht und grölt und schreit und macht und tut. Und wenn es da noch einer vom eigenen Land ist, wenn wir einen deutschen Marathonläufer hätten, da würden wir ausflippen, selbst vom Fernseher. Ich möchte euch diesen Vers nochmal uns unter dieses, die Fragestellung machen, was bleibt uns als Gemeinde noch, was wir tun müssen, um diesen Lauf zu Ende zu bringen, um wieder diese neue Energie zu bekommen, die wir brauchen, um nicht irgendwie uns fallen zu lassen, uns in den Sessel fallen zu lassen, es bringt ja doch nichts, sondern wir brauchen das, diese Ermutigung, die ich eben euch vorgelesen habe im Hebräerbrief, da wollte ich dann einige Punkte herausgreifen. Was uns bleibt? Wir haben ein Heimspiel, möchte ich euch zurufen, ein Heimspiel, was uns ermutigt. Um uns herum sind Zuschauer, die uns ermutigen, die uns anfeuern, die uns anbrüllen. Mensch, lass dich nicht so hängen, lauf wieder, pack deine Beine in die Arme oder wie auch immer und lauf los. Da ist ein Geschrei um uns herum, die uns nur Mut machen. Und da geht es nicht um einzelne Nationen. Um uns sind Menschen, die einmal diesen Lauf gelaufen sind, die uns geistlich gesehen immer noch anfeuern und immer noch Mut machen. Wir haben es geschafft. Lauft, es hat wirklich Sinn. Ihr kommt wirklich auch zum Ziel. Wir haben ein Heimspiel. Bei uns früher, ich habe ja früher Volleyball gespielt, da war es eine ganz besondere Situation, wenn wir bei uns in unserer Halle ein Heimspiel hatten. Und da war es immer so, es war eine kleine, enge Halle und man musste sich in dieser Halle auskennen. Man musste wissen, wie man den Ball annimmt, wie man den Ball zuspielt, weil wir hatten eine niedrige Hallendecke. Und viele Gegner, und wir wussten das für uns, es war unsere Stärke, wir haben uns zu Recht ausgekannt. Wir wussten, wie wir in dieser Halle spielen müssen. Der Gegner musste sich erst dran gewöhnen. Und es hat dann meistens immer dann gedauert, wenn er es überhaupt gemerkt hat, haben sie dann verloren. Oder er hat sich dann darauf einstellen können, dass er uns dann die richtige Gegenwehr erst dann hat leisten können. Ich habe jetzt von gestern Abend von Daniel erfahren, Daniel hat mit seiner Frauenmannschaft oder Mädchenmannschaft ein richtig geiles Heimspieltag gehabt. Die haben alle beide Spiele gewonnen. Erst gegen den Tabellenletzten und dann gegen den Angstgegner. Und jedes Mal mit 3-0. Ihr denkt, das machen die gerade so? Nee, die hatten Zuschauer. Und die haben sie angefeuert. Und die haben nicht irgendwie was Böses mit ihm im Sinn gehabt, sie runterzumachen, sondern sie haben sie angefeuert. Komm, weiter, weiter, weiter. Und dann jeden Ball, der auf dem Boden gelandet ist beim Gegner im Spielfeld, der wurde bejubelt. So kenne ich es nicht anders. Wenn ihr mal Volleyball zugucken wollt, dann geht mal mit dem Daniel zu einem Heimspiel und seht, wie die Mädels sich da reinhängen und auch wirklich dann diesen Biss haben. Ja, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Es klappt nicht immer, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man dann in einem spannenden Spiel, wo der Gegner gleich stark ist, dann vielleicht noch 2-0 hinten liegt, zwei Sätze hinten liegt und das Ganze noch mit 15-13 am letzten Satz gewinnt. Leute, das ist ein geiles Gefühl, das müsst ihr mal erlebt haben. Da hast du alles gegeben, du hast dich nur noch reingehängt und hast mit Niederlagen umgehen müssen lernen. und hast gemerkt, der Gegner ist nicht leicht zu bespielen. Aber dann diesen Sieg zu erleben am letzten Ball, wenn der runterkracht und beim Gegner auf den Boden fällt, das ist ein Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das müsst ihr selber erlebt haben, das müsst ihr selber gespielt haben. Selbst als Zuschauer, ich bin ja jetzt mittlerweile nicht mehr so fit, um jetzt Volleyball spielen zu können, aber selbst als Zuschauer reißt uns das mit. Also manchmal ist es mir eine Nervensache, da gucke ich mir es gar nicht mehr an, weil es mich zu arg aufregt. Wir haben ein Heimspiel und ich möchte euch eins sagen, da irgendwo sitzt der Karl und die Bonhilde. Und die toben. Die werden gar nicht mehr fertig zu jubeln, um uns als Gemeinde zu sehen, dass wir nicht nachlassen sollen. Dass wir weitermachen sollen. Dass wir kämpfen sollen. Bleibt nicht stehen. Macht weiter. Die sitzen da und schwenken ihr Fähnchen. Die schnappen bald über. Die drehen bald durch. Und das, als mir das auch eingefallen ist, da sind mir bald die Tränen gekommen. Karl und Bonhilde und noch alle anderen, die bei uns in der Gemeinde waren und jetzt da drin sitzen bei den Zuschauern. Deshalb nun, dass wir eine solche große Wolke von Zeugen um uns haben, sollen wir kämpfen, sollen wir uns ermutigen lassen, sollen wir uns nicht runterdrücken lassen, sondern kämpft, lauft weiter. Jetzt habe ich die ganze Situation beschrieben, die um uns ist. Jetzt geht es aber um jeden Einzelnen. Was uns bleibt, zweiter Punkt, wir sollen ablegen, was uns hindert. So heißt es im Hebräerbrief. Deshalb lasst uns nun, dass wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde. Was sollen wir ablegen? Wir haben Zeugen um uns. Lasst uns jede Last oder jede Bürde, wie ich es eben jetzt gerade vorgelesen habe, die sollen wir ablegen. Wir sollen Lasten ablegen, die uns hindern zu laufen. Wir sollen das ablegen, was uns drückt. Und Jesus sagt uns im Matthäusevangelium 11, Vers 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir sollen das ablegen, was uns drückt, was uns Not macht. Wir sollen zu Jesus kommen und ihm sagen, Herr, ich habe meine Not, ich will meine Last loswerden. Geh zu Jesus und er ist der Letzte, der dir nicht hilft. Jesus sagt zu dir, komm her, du bist beladen, du bist belastet. Bei mir kannst du Ruhe finden für deine Seele. Und ich gebe dir das, was du tragen kannst. Aber wir müssen zu ihm kommen und das ablegen, was uns bedrückt. Die Not in unserem Haus, das, was wir an Krankheiten mit uns rumschleppen, was wir als Gebrechen mit uns rumschleppen, alles, was uns Not macht, das sollen wir Jesus ablegen. Und die uns so leicht umstrickende Sünde sollen wir auch ablegen. Sünde hat einen gravierenden Nachteil, oder sie klebt an einem. Sie umstrickt uns. Sie will uns zur Fall bringen. Und ihr kennt diese Leimruten, da links im Bild, diese findet man hauptsächlich in Kuhställen, habe ich es mir mal sagen lassen, oder habe ich es gesehen. Und da bleibt jede Fliege dran hängen. Die hat keine Chance. Das ist sowas von eklig, wenn man die auseinanderzieht. Man hat dann oben eine Stelle, wo man anfassen kann und es auseinanderzieht. Aber wem, man langt dazwischen rein, da wo die Fliegen hängen. Sowas Unappetitliches, ja. Und die Fliegen, die einmal nur berührt, dann hängt man dran. Und so ist die Sünde auch in unserem Leben. Einfach nur mal mit der Sünde gespielt, einfach nur mal mit dem Finger drauf gelangt. Du hängst dran. Und Jesus gibt uns in seinem Wort im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9, wenn jemand zu mir kommt und seine Schuld bekennt, dann will er uns reinmachen von aller Untugend durch sein heiliges Blut. Es gibt also eine Fluchtmöglichkeit, indem wir auf Jesus sehen, indem wir zu Jesus kommen und eben diese leicht zu umstrickende Sünde ablegen. Ablegen, was uns hindert, was können wir noch tun? Jetzt legt aber auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Wir haben mit unserer Zuwendung zu Jesus Christus, mit unserer Bekehrung, mit unserer Wiedergeburt erlebt, dass Jesus uns reinmacht von diesem alten Menschen. Dieser alte Mensch ist so geprägt, dass er Zorn in sich trägt, dass er Wut in sich trägt, dass er bos ist, boshaft gegenüber anderen, dass er lästert, dass er schändlich redet, dass wir uns sogar einander belügen. All das haben wir in unserem alten Leben gehabt. Und dieses alte Leben bekommt mit der Berührung, mit der Sünde wieder neue Brennstoff. Dieses alte Leben kann in uns wieder aufleben. Aber es ist keine endgültige Geschichte, sondern wir können zu Jesus diesen Kreislauf wieder oder durch Jesus diesen Kreislauf wieder durchbrechen. Mir hat dieses Bild von einem Soldaten, der eingekleidet wird. Ich war ja auch bei der Bundeswehr vor zig Jahren und musste auch genau dieses mitmachen. Man muss an den ersten Tagen der Bundeswehr, kriegt man ja dann eine Uniform. Man gehört ja jetzt zu einer anderen Einheit. Man ist nicht mehr Privatperson, man ist jetzt ein Soldat geworden. Und dieser Staat, dem der Soldat gehört oder dem der Chef ist, des Soldaten, der hat befohlen, dass dieser Soldat eine Uniform anzuziehen hat. Und dieses Bild, diese Einkleidung, wenn du dann dahin gehst und diese Klamotten abholst, das hat mich irgendwie berührt, weil wir in unserem Leben genauso oft herumlaufen. Wir sind beladen mit Lasten, die uns bedrücken. Wir meinen, wir brauchen das, um zu existieren können. Wir brauchen einen Helm, er hat sogar zwei Helme, also es ist nicht nur für ihn, er trägt auch die Klamotten von seinem Kumpel, weil den Helm kriegt man nur einmal beim Dienst bei der Bundeswehr. Dann hast du einen Schlafsack dabei, dann hast du einen Rucksack dabei, wo du dein Essen dabei hast, da hast du deine Uniform dabei, dann hast du allen möglichen Krimskrams, den du mittragen musst. Und genau so ist das Bild, wie wir manchmal meinen, wir müssen unser Christsein leben. Und weil wir meinen, wir müssen manchmal Gesetze erfüllen, wir fordern von anderen die Erfüllung von Gesetzen, du musst dich so verhalten, dann bist du nur ein Christ. Wir legen dem anderen Lasten auf, wir legen uns selbst Lasten auf, statt dass wir in der Gnade leben und aus der Gnade heraus wissen dürfen, jawohl, ich bin Sünder, ich mache Fehler, aber ich kann zu Jesus Christus kommen. Deswegen legt ab all das, was uns hindert, legt ab, was uns am Laufen hindert. Wir sollen als Drittes anziehen, was erleichtert. Da geht es im Kolosser 3, Vers 8 weiter. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Was sind wir? Wir sind Auserwählte Gottes. Gott hat uns auserwählt. Gott gibt uns eine neue Uniform. Gott gibt uns eine neue Identität, in der wir leben können. Wir dürfen herzliches Erbarmen anziehen. Wir dürfen dem anderen Erbarmen gegenüber bringen. Wir dürfen gütig sein. Wir dürfen demütig sein. Wir haben Sanftmut. Wir müssen uns nicht mit dieser alten Natur, die böse war, die zum Zorn neigte, wir müssen diese alte Natur nicht mehr leben, sondern wir können uns einander ertragen, auch gegenseitig vergeben, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Deswegen habe ich das bei der letzten Gemeindeversammlung auch gesagt. Ich will vergeben. Ich will vergeben, weil Christus mir so viel vergeben hat. Wer bin ich, dass ich über den anderen richten kann, dass der vielleicht mehr getan hat, was schlecht war? Ich will vergeben, ich will euch vergeben, ich will den anderen vergeben. vergeben. Zu diesem aber allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wenn ihr das Vollkommen anlegen wollt, dann macht es in der richtigen Motivation. Und ich habe mich gestern riesig gefreut, gestern Abend, für all das Gute, was ihr und meiner Frau mir angetan habt, als ihr bereit wart zu bedienen, als ihr bereit wart zu kochen, als ihr bereit wart zu spülen, als ihr bereit wart zu servieren und einfach diese Einstellung gehabt habt, ihr wollt uns Ehepaaren etwas Gutes tun. Und dafür möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken. Und ich denke, da ist dann nochmal ein Beifall fällig. Dankeschön. Und ein Bild soll das auch unterstreichen. Was sollen wir anziehen? Wie sind diese Läufer gekleidet? Was haben sie an? Wenig. Schuhe entsprechend zum Laufen geeignet. Leichte Schuhe, also keine solche Globen, solche Treter, wie man sie bei der Bundeswehr hat, sondern es sind leichte Schuhe, die einem das Laufen erleichtern, die einem den Gang erleichtern, die Federn, die einem noch dabei unterstützen. Was haben Sie noch an? Leichte Sportbekleidung, weil beim Laufen kommt man ins Schwitzen. Und das will man ja damit verhindern, dass man hier eine leichte Sportbekleidung hat. Da ist nicht viel Stoff drumherum. Wenn ich jetzt so dick angezogen wäre wie ein Soldat und würde einen Marathon laufen wollen, erstmal hätte ich da gar keine Chance. Zweitens, mir wird ab hier bis runter alles an Wasser wahrscheinlich sich sammeln. Da würde ich irgendwie keine Luft kriegen, da würde ich nicht laufen können. Also mit dieser Ausrüstung, da kann ich laufen. Und wir sollen das anziehen, was leicht ist, was uns nicht hindert an unserer Bewegung, sondern was uns eher vorwärts bringt. Ja, was uns bleibt als vierten Punkt, laufen, um zu gewinnen. Deshalb nun, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Geduld laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Und mit Geduld laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Laufen mit Geduld. Geduld ist ja so eine Sache, ne? Geduld haben wir nicht unbedingt. Geduld ist etwas, was ich nicht trainieren kann. Ich kann ja nicht an den Automat gehen, dann schmeiße ich 5 Euro rein und dann kommt unten ein Päckchen Geduld raus. Geduld muss ich beim Laufen trainieren. Ich muss also immer wieder an den Punkt kommen, wo dieser tote Punkt droht, mich außer Gefecht zu setzen. Und ich muss dagegen ankämpfen. Ich muss diesen toten Punkt überwinden, um wieder Luft zu bekommen. Das ist eine gewisse Zeit, in der uns dieser tote Punkt begegnet, aber die eine gewisse Zeit auch anhält, aber irgendwann mal auch überwindet man diesen toten Punkt. Und man läuft wieder weiter, man kriegt die zweite Luft, wie man so schön sagt. Wir sollen laufen mit Geduld und wir sollen uns auch im Klaren sein, dass wir in einem Wettkampf sind. Wer die Positionskämpfe im Stadion mal erlebt hat, wenn diese Langstreckenläufer laufen unterwegs sind, da geht es manchmal ganz schön ruppig zu. Und ihr habt ja auch schon auch gesehen, dass diese alle mit Sportschuhen laufen, die haben Spikes unten, also so spitze Nadeln. Da kann es auch manchmal sein, dass einer mir auf dem Zeh steht. Oder da geht es dann so mit Ellbogen zur Sache und da hat man vielleicht auch mal einen auf der Nase. Aber wir sollen uns im Klaren sein, dass das, was hier passiert, nicht gerade so passiert. Es kann auch mal passieren, dass wir irgendwelche Rückschläge einstecken müssen, dass wir eine Position verlieren. Aber trotzdem fordert von Gott uns gerade, oder der Hebräerbriefschreiber, mach weiter, lass dich nicht hängen, lass dich jetzt nicht von dem, was dir hier jetzt passiert ist, irgendwie dich stören oder dich zurück, dass du dich zurückfällst, sondern mach weiter, kämpf weiter. Dieser Lauf ist nicht ein Lauf, der am Samstagabend auf dem Sofa stattfindet, sondern der ist Realität. Wir befinden uns in einer reellen, in einem reellen Wettkampf. Und das müssen wir uns als manchmal auch zu Bewusstsein führen. Es ist nicht immer Wattebäuschen in unserem Leben. Es ist nicht immer so, dass alles so einfach ist. Wir beten zu Gott und dann 5 Mark in den Automaten, unten kommt eine Cola raus. So ist es nicht. Gott lässt Dinge zu in unserem Leben, damit wir an diesen Dingen reifen, indem wir reif werden und auch in diesen Dingen weiter lernen zu kämpfen. Laufen, um zu gewinnen, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das heißt, wir nehmen daran teil, Gott hat uns mit in diesen Kampf, in diesen Wettlauf gestellt, weil er uns gebrauchen möchte, andere zu erreichen, anderen das Evangelium zu verkündigen, anderen das Evangelium mitzuteilen, damit sie lernen können, dieser Gott ist wirklich ein Gott, der mit mir leben will, der mit mir gehen will. Und wir sollen so laufen, dass wir diesen Preis, also unsere Einstellung soll so sein, dass wir diesen Preis bekommen. Eins möchte ich euch noch sagen, wir laufen nicht auf das Ziel zu. Wir haben das Ziel schon erreicht. Im Grunde genommen sind wir auf der Ziellinie gestartet, weil wir haben diesen Kampf schon gewonnen. Jesus hat den Sieg errungen. Wir laufen von der Ziellinie los und Jesus möchte uns gebrauchen, um andere Menschen zu erreichen, um andere Menschen auf das Evangelium zu bringen. Und so wird es noch an anderer Stelle deutlich, in Philipperbrief: Werde meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus weist darauf hin, die anderen: Werdet meine Nachahmer, lauft mit mir in diesem Lauf. Und wie viel hat Paulus erlitten? Wie viel Mal wurde er gesteinigt? Wie viel Mal wurde er ausgepeitscht? Wie viel Mal hat er Dinge erlitten, wo man sagen müsste, also ein Häftling, der im Knast war, das muss nicht unbedingt mein Bruder sein. Paulus hat das alles auf sich genommen. Oder den Satz: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, hinfort liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das sind Dinge, die Paulus dem Timotheus sagt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin am Ende meines Lebens, ich habe das Ziel erreicht. Jetzt ist irgendwann mal meine Leistung wird jetzt bewertet. Ich kriege eine Krone dafür. Wir kriegen alle eine Krone, wenn wir diesen Lauf zu Ende bringen. Du kriegst ein Krönchen. John kriegt ein Krönchen. Sherelle kriegt ein Krönchen. Aber ich sage euch eins, ihr werdet sie nicht lange aufhaben, weil ihr alle diese Krone vor Jesus Christus zu Füßen legen werdet. Es gibt noch einen fünften und letzten Punkt: Aufsehen, was uns Richtung gibt. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achten für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Blickrichtung: Jesus Christus. Sollen wir uns auf andere Dinge, auf irgendwelche Systeme unseren Blick richten? Nein. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, wir sollen uns auf Christus ausrichten. Er ist derjenige, der uns Richtung gibt. Wenn ich auf Jesus sehe, dann werde ich die Richtung halten. Dann werde ich auf dem richtigen Weg bleiben. Dann werde ich eine gerade Furche ziehen können, wenn ich meinen Acker zackere. Wenn ich nur auf mich selber, auf meine eigenen Schuhe gucke oder auf den Hintern vom Pferd, dann werde ich immer solche Kurven fahren. Aber wenn ich vorne ein Ziel habe, auf das ich zusteuern kann, dann wird die Furche gerade. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sollen uns auf Jesus Christus ausrichten. Jesus Christus im Blick haben, Jesus Christus ausrichten. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat mit dir begonnen, den Glauben zu leben. Er hat dir klargemacht, du brauchst die Erlösung durch mein Blut. Du brauchst die Erlösung. Und du hast dann voller Vertrauen zugegriffen. Du hast gemerkt, ich kann ohne Jesus Christus mein Leben nicht mehr leben. Und er wird es auch eines Tages zu Ende bringen. Er wird es dahin bringen, dass du zum Ziel kommen wirst. Er wird dich nicht überlassen. Er wird dir nur das zumuten, was Gott meint, was du tragen kannst. Aber er wird dich ans Ziel bringen. Er wird dich zur Vollendung des Glaubens bringen. Er selbst hat nämlich die Schande nicht geachtet. Also für ihn war das keine Frage, eines Tages zu entscheiden, vielleicht im Gespräch mit Gott, Vater, wie machen wir das? Werden wir diese Erlösung unseren Engeln übertragen? Dann sagt der Vater zu Jesus, dann sagt Jesus zum Vater, nein, das werden wir beide selber machen. Ich werde meine geliebten Menschen erretten. Ich werde diese Schande, Mensch zu werden, in einem Stall geboren zu werden, von Menschen verachtet zu werden, von Menschen geschlagen zu werden, eine Dornenkrone auf mich zu nehmen und dann ans Kreuz genagelt zu werden. Nur mit dem Ziel, dass Menschen den Glauben an Jesus Christus finden, dass die Menschen erlöst werden, dass sie den Weg finden, frei zum Vater. Er hat diese Schande nicht für sich geachtet. Er war bereit, es alles auf sich zu nehmen. Er hat die vor ihm liegenden Freude oder für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet. Er hat eigentlich die Freude schon gesehen. Er hat gesehen, eines Tages, wenn ich mit dem Allen durch bin, dann werde ich diese Freude erleben. Und das war ihm alles wert, das zu machen, diese Schmerzen auf sich zu nehmen. Das war ihm alles wert, diese Freude dann zu erleben. Er hat diese Freude haben wollen. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er hat das alles geschafft. Er hat das alles zu Wege gebracht. Er hat das alles organisiert, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir frei zu Jesus und zum Vater kommen dürfen. Er hat das alles organisiert. Ein gewisser Dorando Pietro bei den Olympischen Marathon in London im Jahre 1908 ereignete sich einer der dramatischsten und zugleich ergreifendsten Geschichten in der Olympia-Historie. 355 Meter vor dem Ziel sollten dem damals erst 22-jährigen Dorando Pietri zum Verhängnis werden. Er sieht ein bisschen älter aus als 22, kommt mir so vor, aber vielleicht war das auch den Anstrengungen geschuldet. Tausende Menschen an der Marathonstrecke peitschten den jungen Italiener zu Höchstleistungen. Mit knapp 10 Minuten Vorsprung vor dem US-Amerikaner John Hayes lief er dem vollbesetzten Stadion entgegen, wo er sich nicht nur die Strecke, sondern auch die Kräfte des jungen Burschen dem Ende zuneigten. Vor lauter Erschöpfung bog er auf den letzten Metern falsch ab. Ihr kennt es ja ein bisschen, ne? Und brach, nachdem ihn die Kampfrichter darauf seinen Fehler hingewiesen haben, vollkommen zusammen. Sein Kampfgeist jedoch war ungebrochen. Pietri rappelte sich ganze 5-mal wieder auf, brach dann jedoch genauso oft wieder zusammen. Insgesamt benötigte er über 9 Minuten für die letzten 350 Meter und schleppte sich mit letzter Kraft und mit Hilfe des Kampfrichters Jack Andrew und des Arztes Michael Bulgor, die dem bedauernswerten Pietri unter die Arme griffen, als erstes über die Ziellinie. Daraufhin legte natürlich das amerikanische Team, wen wundert's, aufgrund von Inanspruchnahme fremder Hilfeleistung Beschwerde ein, bekam Recht und der eigentlich zweitplatzierte John Hayes wurde zum Sieger über den Olympischen Marathon 1908 gekürt. Aber der Sieger der Londoner Herzen blieb jedoch der Mann mit dem unbändigen Kampfgeist, Dorando Pietri. So wurde ihm später von Königin Alexandra von Großbritannien, und das ist ein Bild, das ich jetzt noch habe, ein Bild, was für ein Mann, ne? wie schön hat man damals ausgesehen. Also, so schöne Männer gibt es heute nicht mehr. So wurde später von der Königin Alexandra von Großbritannien, die das Rennen im Stadion verfolgte, ein Goldpokal überreicht, um seine besonderen kämpferische Leistung zu honorieren. Noch im selben Jahr unterzeichnete Pietri einen Profivertrag. Im November des Olympiajahres wurde im altehrwürdigen Madison Square Garden ein Zweikampf zwischen Pietri und Hayes organisiert. Pietri gewann. Ende gut, alles gut. Eine wahre olympische Heldenstory. Gott will, dass wir diese Einstellung haben, diese kämpferische Einstellung. Ich lasse mich nicht fallen, ich lasse nicht los. Ich möchte ans Ziel kommen. Er hat es geschafft mit Unterstützung von Menschen, aber wir dürfen genau diese Unterstützung erfahren. Wir werden nicht vom Kampfrichter ausgezählt, sondern Jesus Christus bringt uns ans Ziel. Er ist derjenige, der uns unterstützt und noch Kraft gibt dazu. Was uns bleibt, das waren die ersten Punkte. Wir sind in einem Heimspiel, das uns ermutigen soll. Wir haben alle Unterstützung dieser Welt. Wir sollen ablegen, was uns hindert. Wir sollen anziehen, was uns erleichtert. Wir sollen laufen mit der Einstellung, um zu gewinnen. Und wir sollen aufsehen, was uns Richtung gibt, nämlich auf Jesus Christus. Denn Christus ist es uns wert. Amen.